Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian.
Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Soul Blazer. Oder wie es im Japanischen hieß, Soul Blader. Dabei handelt es sich um ein Action-RPG-Spiel. Entwickelt wurde das Ganze von Quintet und der Publisher war Enix in den USA und in Japan. In Europa hingegen war Ubisoft für die Veröffentlichung verantwortlich. Allerdings nicht flächendeckend, denn in Skandinavien bzw. in den skandinavischen Ländern an sich war Enix dafür verantwortlich. Schauen wir uns zum ersten Schritt die Geschichte an.
Und da schauen wir uns zuerst die Geschichte des Entwicklers an, nämlich Quintet. Und Quintet war ein japanischer Videospielentwickler und er wurde gegründet 1989 im April. Und ja, der Name, da steckt auch so ein bisschen was hinter, so ein bisschen Musik, also beziehungsweise die musikalischen Begriffe und halt, dass sie ja 5 Elemente des Spieldesigns im Namen damit abbilden wollten, nämlich Planung, Grafik, Sound, Programmierung und Produktion. Quintet war dabei hauptsächlich in den 90er Jahren tätig und hatte damals auch eine sehr enge Beziehung zu Enix. Man geht auch heutzutage davon aus, dass das Unternehmen nicht mehr existiert, aber die Quellenlage ist da etwas dünn. Ja, Quintet ist unter anderem für die Spiele Soul Blazer, Illusion of Gaia und Terranigma bekannt. Und das letzte Lebenszeichen der Firma stammt aus dem Jahr 2002. Da gab es so ein Bulletin-Board auf der offiziellen Webseite. Die Fans hatten halt auch gefragt, gibt's neue News? Und da wurde dann halt gesagt, da wir keine neuen Releases oder andere Informationen momentan rausgeben können, schließen wir dieses Board. Und im März 2008 ist dann die Webseite schließlich auch weg gewesen. Man ist sich auch nicht ganz sicher, wo die ganzen Rechte dann von Quintet gelandet sind. Man vermutet zum Teil oder ganz bei Square Enix, weil sie zum Beispiel auch ActRaiser geremastert haben und das wurde ja auch von Quintet veröffentlicht. Also ActRaiser, das war 1990 für Super Nintendo, dann kam 1992 Soul Blazer raus. ActRaiser 2 kam 1993 raus und weitere Spiele, die sie so gemacht haben, sind zum Beispiel Robotrek, The Grandstream Saga, Code R, Godzilla Generations oder Inuyasha, The Secret of the Cursed Mask. Und damit sind wir dann beim Publisher Enix. Und Enix war ja auch ein japanischer Videospiel-Publisher. Daneben haben sie auch so Anime und Manga produziert und halt sehr bekannt sind sie halt dadurch, dass sie halt Dragon Quest gepublished haben. Enix wurde im September 1975 gegründet, hieß damals noch Ansha Boshu Service Center. Der Name Enix, der kommt daher ja aus seiner Verwandtschaft mit dem Wort Phönix, aber man wollte auch so den ersten digitalen Computer, nämlich den ENIAC, damit einfließen lassen und herausgekommen ist da Enix. Im neuen Millennium 2003 haben sich dann schlussendlich Square und Enix ja zusammengefunden und wurden dann Square Enix. Ja, und Square Enix hat halt eine ganze Reihe von Spielen entsprechend veröffentlicht. Der dritte im Bunde ist Ubisoft. Ubisoft war für einen Teil von Europa für das Publishing bzw. die Veröffentlichung zuständig und Ubisoft ist ein französischer Hersteller. Heutzutage bekannt für so Spiele wie Assassin's Creed, Far Cry, aber auch früher für Prince of Persia oder Rayman. Historisch ist Ubisoft entstanden aus einem Familienbetrieb für landwirtschaftlichen Bedarf und den haben sie sozusagen 1984 etwas erweitert und haben auch Computer, Hardware, Software, / Videospiele mitverkauft, importiert und versendet. Das hat sich so gut getragen, dass sie dann auch beschlossen, von Entwicklerseite dort einzusteigen. Und so haben sie 1986 Ubisoft gegründet. Und damit kommen wir zur Geschichte des Spiels Soul Blazer. Quintet hatte ja ActRaiser veröffentlicht, so eine Art ja, Jump'n'Run, so aus der Seitenperspektive. Und gleich nach der Veröffentlichung begann Quintet halt an der Arbeit an Soul Blazer, so hieß es ja im Japanischen. Und es gibt so dieses Gerücht, dass Soul Blazer auf Comics basieren soll, die so in den 80er Jahren in Japan vorhanden waren. Und bei der Entwicklung hat man noch bestimmte Dinge wieder benutzen können. Zum Beispiel hatte Quintet intern einen ja, Standard-Kompressionsalgorithmus, der entsprechend benutzt wurde. Oder auch die Metadaten für die Karten, das gab es halt in anderen Spielen auch schon. Das konnte man sozusagen wiederverwenden. Entwickelt wurde das Spiel von 56 Entwicklern, die in den Credits stehen. Also unter anderem das Szenario wurde geschrieben von Tomoyoshi Miyazaki. Programmiert wurde das Ganze von Masaya Hashimoto. Und das Grafikdesign war von Koji Okota, Masahiko Takai, Takeshi Matsumoto und Shintaro Majima. Die Musik wurde komponiert von Yukihide Takawa. Und dann gab es halt zum Beispiel noch entsprechende Übersetzer. Zum Beispiel der deutsche Text war von Clemens H. Mangerin. Ja, und schlussendlich released wurde das Spiel in Japan und in Nordamerika im Jahr 1992. Wir in Europa mussten auf die PAL-Version noch etwas länger warten. Da kam das Spiel nämlich erst im Jahr 1994 heraus. Und zur damaligen Zeit war das wirklich ein Exklusivtitel für das Super Nintendo. Und damit schauen wir uns einmal das Setting an.
In der Welt, in der wir uns als Spieler befinden, hatten wir ursprünglich 6 Städte und diese müssen dann vom Helden gewissermaßen wieder befreit werden, dass diese neu aufgebaut werden können und mit Leben gefüllt werden. Dabei besiegt der Held in jedem Areal einen Zwischenboss und bekommt einen kleinen farbigen Stein, den er anschließend braucht, in Kombination mit einem anderen Stein von den verbleibenden Zwischenbossen, um zum Endboss zu kommen. Und der Endboss nennt sich Death Toll. Dieser hat alle Seelen der Dörfer und der Umgebung quasi eingefangen. Und der Held ist dann dafür zuständig, diese Seelen wieder zu befreien, dass wieder in die Städte Leben kommt. Beziehungsweise, dass die befreiten Seelen die Städte wieder aufbauen können und das Ganze wieder wirklich eine Stadt wird. Der gesandte Held wurde von seinem eigenen Meister, also so eine Art Gott, quasi auf einem Lichtstrahl in diese Welt geschickt, dem Reich frei. Und um dieses gewissermaßen zu befreien, muss er sich durch verschiedene Dungeons kämpfen und siegreich wieder herauskommen und nebenher dann noch 3 Artefakte zur Beschwörung des Phönix zusammensammeln. Ja, und wie das so ist in solchen Geschichten, der Held wandert durch die Gegend und verliebt sich dann. In dem Fall verliebt sich der Held in Nisa und der Vater von Nisa war ein berühmter Erfinder. Der wurde dann zum König Madrid gerufen und musste dann für diesen König eine Maschine bauen, die den Endboss, also in dem Sinne Death Toll, beschwört. Und der König und Death Toll haben dann einen Handel gehabt, dass der König für jede gefangene Seele eine Goldmünze bekommt. Schlussendlich ist allerdings auch der König an sich verschwunden. Kommen wir dann als nächstes zum Gameplay. Wenn man das Spiel startet, begrüßt einem, je nach Version, die man spielt, ein unterschiedlicher erster Bildschirm. Und zwar ist das in der japanischen Version das Enix-Logo. Und in der europäischen Version steht dann nur dort Ubisoft präsentiert als Schriftzug. Danach allerdings gleichen sich die beiden Versionen wieder an. Es kommt von rechts nach links, so in den Bildschirm, in wirklich bildschirmfüllenden Lettern, das Wort Soul Blazer rein, verschwindet dann auf der anderen Seite und fliegt dann wieder in die Mitte des Bildschirms, so dass man es gut lesen kann. Und das Ganze wird dann gewissermaßen durch ein Schwert, was dann auch von rechts in den Bildschirm reinkommt, unterstrichen. Wenn man das Spiel dann startet, ist der Übergang auch recht fließend, denn dieses Schwert vom Logo gewissermaßen bleibt bestehen und schiebt sich dann nur ein Stück hoch, dass Text eingeblendet werden kann. In diesem Textblock wird dann das Setting erklärt und anschließend hat man die Wahl zwischen 4 Spielspeicherständen, die man wählen kann. Und als extra Option dann noch kann man bereits angelegte Spielstände wieder löschen. Der Held bzw. der Spieler steht dann in einem Schrein und soll einen Namen für sich selbst auswählen. Die Welt, in der der Held dann hineingeschickt wird, ist eine schwebende Insel, so wird es zumindest im Handbuch illustriert. Wenn der Held dann das allererste Mal eine Stadt aufsucht, beziehungsweise den Ort, an dem eine Stadt stehen sollte, dann gibt es zu Beginn wirklich keinerlei Anzeichen an Leben, Natur oder irgendetwas, was von Aktivität zeugt. Im Königreich Friel gibt es 6 Städte und diese Städte sind gewissermaßen die Abschnitte des Spiels. Zum einen gibt es dort die Stadt Grass Valley. Hier lebt der Erfinder Dr. Leo und seine Tochter Lisa. Dann gibt es Greenwood. Das ist ein Wald und dort besagt die Legende, dass ein Hund namens Turbo diesen Wald erschaffen hat, um allen Tieren eine sichere Heimat zu geben. Der dritte Ort bzw. die dritte Stadt ist dann St. Alice. Dabei handelt es sich um eine Meerjungfrauenstadt. Diese wird von 4 Meerjungfrauenstatuen beschützt. Und man sagt, dass es früher ein wundervoller Tempel des Ozeans war. Bei der vierten Stadt handelt es sich um einen Ort sehr tief im Berg, der als Home of the Mountain Spirit bezeichnet wird, also gewissermaßen die Heimat der Berggeister. Und diese Geister haben eine sehr kurze Lebensdauer und daher haben sie so die Mentalität entwickelt, diese sehr geringe Lebensspanne auch auszunutzen und zu genießen. Als fünften Bereich haben wir dann Dr. Leos Laboratorium. Das ist ein Haus inmitten der Wüste und hier wurden unter Zwang Maschinen entwickelt, die den König des Bösen, also Deathtoll, beschwören sollen. Und als letztes haben wir dann Margaret Castle, also die Burg oder die Festung des König, die aber mit der Zeit auch verfallen ist. Wenn man dann an den jeweiligen Orten bzw. den Kampfabschnitten die Seelen befreit, tritt dann eine Veränderung der Welt ein. Wenn man ein Gebiet dann befreien möchte, kommt man immer an denselben Punkt, und zwar einen Schrein des Masters, also derjenige, der einen geschickt hat als Held. Und dieser füllt unter anderem die Lebenspunkte wieder auf. Diese Schreine sind dann auch gleich aufgebaut aus 3 blauen und einem gelben Block. Der gelbe Block dient dazu, dann das Spiel zu speichern bzw. den Ort oder die Karte zu wechseln. Mittig, links und rechts, die blauen Blöcke dienen dazu, dass man in dem Areal direkt wechseln kann. Und der untere blaue Block dient dazu, zur Stadt zurückzukehren. Diese Action Stage bzw. dieses Kampfareal, da muss man jedes Monster, was dort vorkommt, besiegen. Und als Belohnung bekommt man dann die Seele der gefangenen Kreaturen. Und mit der befreiten Seele verändert sich dann, wie gesagt, ein Teil in der Stadt oder auch Umgebung. Denn im Normalfall gehen die gefangenen Seelen wieder zurück ins Dorf und bauen dort dann ihr Haus auf. Allerdings können auch geschlossene Passagen geöffnet werden oder es erscheinen an diversen Orten Schatztruhen. Grundsätzlich ist es so, dass dann der Zugang zu weiteren Kampfarealen freigeschaltet wird, dass sich der Held von Stadt zu Stadt bzw. von Ort zu Ort weiter vorankämpfen kann. In jedem dieser Kampfareale gibt es gewissermaßen einen Block, einen Spawner, der die Monster hervorbringt. Und sobald man sich dann durch diese Monsterhorden durchgekämpft hat, die gespawnt sind, kann man sich auf den Block stellen und ihn damit gewissermaßen entschärfen und gleichzeitig eine gefangene Seele befreien. Diese befreiten Seelen beziehen sich allerdings nicht nur auf Menschen oder Monster, sondern es können zum Beispiel auch Pflanzen oder Tiere sein, denn der Held hat die Fähigkeit, mit allen Lebewesen zu kommunizieren bzw. von allen Lebewesen auch verstanden zu werden. Und dementsprechend, da es sich ja in dem Sinne nicht nur um Menschen und Monster handelt, die sich verändern können, sollte man in den Dörfern, nachdem man eine Seele befreit hat, sich doch ein wenig genauer umschauen. Vielleicht ist dann eine kleine Pflanze aufgetaucht, irgendwo läuft ein Tier herum oder auch ein Mensch oder ein Monster steht dann an einer Ecke, die man zu Beginn nicht wirklich im Auge hatte. Das Ganze klappt natürlich in den meisten Fällen selten wirklich auf Anhieb. Das heißt, es ist auch mal okay zu verlieren und das passiert auch des Öfteren. Tritt dieser Fall ein, dann wird man am Schrein des Masters jeweils wiederbelebt und als Malus werden einem die gesammelten Juwelen auf 0 gesetzt. Diese Juwelen braucht man, um Magie einzusetzen. Und diese findet man dann in der Karte, zum Beispiel in Schatztruhen oder größeren Krügen. Eine schöne Spielmechanik dabei, finde ich, allerdings ist es, dass diese Ebenen, die man bereits freigespielt hat, auch frei bleiben. Nur dort, wo man den Monsterspawner an sich noch nicht deaktiviert hat, dort wird alles nochmal zurückgesetzt und dort muss man sich dann auch erneut durchkämpfen. Das Gleiche gilt dann auch für die EXP. Diese bleiben einem erhalten. Und wer einmal dann den Überblick verliert, der kann sich das Ganze auch mit der Starttaste anzeigen lassen. Dort wird gezeigt, welche Anzahl an Monsterspawnern noch deaktiviert werden muss. Sobald man dann zum Endboss des jeweiligen Areals kommt und diesen erfolgreich besiegt, tritt im gesamten Areal dann der Frieden ein. Das heißt, man hat ein Areal befreit und begibt sich zum nächsten. Das Ganze geht dann so lange, bis man zum wirklichen Endboss kommt und diesen im besten Fall besiegt. Wenn man sich dann die Charaktere in dieser Welt anschaut, dann hat man zum einen natürlich die Hauptfigur, den Helden an sich. Dieser wurde mit einem Lichtstrahl auf Befehl seines Meisters in diese Welt, in dieses Reich hinabgeschickt, um Death Toll zu besiegen. Und dafür als Hilfe hat er das Langschwert seines Meisters mit eingepackt. Zum Teil assistieren ihm dann auch die Bewohner dieser Welt. Als weitere wichtige Figur hat man dann Lisa. Sie ist die einzige Tochter vom Erfinder Dr. Leo. Und nach dessen Entführung ist sie alleine. Und die vielen Kreaturen, um die sie sich einst kümmerte, sind dann auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Dann haben wir den Vater, also Dr. Leo an sich. Dieser wurde ja, wie bereits erwähnt, zu König Magritte gerufen und musste dort seine Maschine entwickeln, um Death Toll zu beschwören. Der König an sich ist ein Mann wirklich voller Gier und er möchte das Böse an sich beschwören, damit er seine Gier befriedigen kann, also damit er immer noch mehr Gold bekommt. Denn für jede Seele, die er Death Toll opfert, kommt er im Gegenzug eine Münze. Das Spiel an sich ist in einer Top-Down-Perspektive gezeigt und erinnert so ein klein wenig an The Legend of Zelda. Die Kämpfe sind in Echtzeit und das ganze Spiel wird dann in verschiedene Bildschirme unterteilt, um den Überblick zu behalten. Das ist zum einen der Hauptbildschirm. Dort hat man dann oben eine Leiste mit diversen Daten, also dem aktuellen Level, der aktuellen Erfahrung, den bereits gesammelten Juwelen und den Lebenspunkten. Die Juwelen werden entweder auf Null gesetzt, wenn man stirbt, oder durch die jeweils angewendeten Zauber reduziert. Die HP des Charakters, also die Lebenspunkte, steigern sich mit dem jeweiligen Level. Und ein interessantes Feature dabei ist, dass die Lebenspunktebalken auch in ihrer Farbe dann wechseln, um zu zeigen, in welchem Bereich man sich befindet. Also Level 30 bis 40 hat eine Farbe, Level 50 bis 60 hat dann zum Beispiel eine andere Farbe. Sobald man ein neues Level erreicht, wird auch der gesamte Charakter geheilt. Und damit kommen wir in dem Sinne auch zum zweiten Bildschirm, der Bildschirmübersicht für die Ausrüstung. Dort sieht man dann Waffen, Rüstung und Magie nebeneinander aufgeführt. Und unten dann quer liegend sieht man, was man aktuell als Held ausgerüstet hat. Zusätzlich kann man dabei noch ins Gegenstandsmenü gehen und dort sich die Gegenstände, die man hat, genauer anschauen. Denn zu jedem Gegenstand gibt es eine kleine Beschreibung, die den Effekt im Normalfall klar macht. Der dritte Bildschirm ist der Informationsbildschirm. Dort sieht man dann genaue Informationen über den Helden. Also er hat 49 von 50 HP, die benötigte Anzahl der Erfahrungspunkte bis zum nächsten Aufstieg, die Stärke als auch Verteidigungswerte und die aktuell angelegte Ausrüstung wird auch erneut angezeigt. Zudem kann man dort einsehen, welche Seelen einen beigetreten sind bzw. welche Seelen einen begleiten. Man kämpft sich ja dann als Held durch die diversen Dungeons, besiegt die Gegner und da gibt es verschiedene Angriffsmöglichkeiten bzw. Möglichkeiten, wie man sich zur Wehr setzen kann. Das ist zum einen das Schwert, das man bekommen hat. Mit dem Schwert kann man sowohl schwingen als auch stoßen. Ein Stoß trifft dabei einen Gegner gewissermaßen direkt und ein Schwingen trifft alle Gegner in dieser Reichweite des Schwungs. Dazu hat man dann noch die Magie. Es gibt insgesamt im Spiel 8 Arten von der Magie und diese haben sowohl Vor- als auch Nachteile. Das heißt, einige Arten der Magie wirken bei Gegnern stärker und andere sind hingegen mehr oder minder dagegen immun. Man hat den Flammenstoß und den Lichtpfeil als magische Attacken. Dann hat man den Magic Flare, also so eine kleine Explosion, die in einem Areal um den Helden herum Schaden anrichtet. Man hat den Rotator. Das ist ein Ring aus Licht, der so lange besteht, wie man die Taste drückt, beziehungsweise da er dauerhaft ja Juwelen verbraucht, so lange, dass man Juwelen noch in der Tasche hat. Und es gibt die Spark Bomb, also eine kleine Bombe, die man ablegt und mit einem kurzen Countdown beziehungsweise einer kurzen Zeitverzögerung geht sie dann in die Luft. Daneben gibt es dann noch den Flame Pillar, also eine Säule aus Feuer wirklich, die einige Sekunden brennt. Und es gibt den Tornado. Diesen beschwört man und er bewegt sich dann wirklich in zufällige Richtungen hin und her und alles, was mit dem Tornado dann in Berührung kommt, nimmt Schaden. Als letztes und gewissermaßen speziellen Zauber gibt es den Phönix-Zauber. Dieser ist nur mit dem Soul Blade und der Soul Armor, also dem Seelenschwert und der Seelenrüstung nutzbar, was uns dann als nächstes zu den Gegenständen und der Ausrüstung an sich bringt. Es gibt dabei verschiedene Waffen und Rüstungen, zum Beispiel das Schwert des Lebens oder das Psychoschwert. Und es gibt auch die Eisenrüstung bzw. die kalte Rüstung, die einem als Charakter in dem Sinne Angriffspunkte als auch Verteidigung geben. Daneben gibt es dann Gegenstände, die einem helfen, also Kräuter zur Heilung oder auch Gegenstände, die eher für die Story relevant sind, also ein Stab, mit dem man zum Beispiel in die Träume schlafender Kreaturen schauen kann, was ich persönlich sehr schön finde. Und dies dient der Unterhaltung bzw. dem Ansprechen des Tieres. Es gibt dann noch, ja, merkwürdige Gefäße, in diesen sind dann die Juwelen zu finden und die bereits erwähnten farbigen Steine, die man braucht, um wirklich zum Endboss zu kommen. Die Ausrüstung und die Gegenstände unterscheiden sich ja genauso wie die Monster. Bei den Monstern ist es so, dass es Monster gibt, die eine gefangene Seele haben und Monster, die keine gefangene Seele haben. Die mit gefangener Seele sind zum Beispiel Sherryhead. Dieser ist körperlich stark, aber hat keinerlei Spezialfähigkeiten oder Spezialattacken. Der Metagriner ist in dem Sinne zwar unbesiegbar mit dem normalen Schwert, kann aber im späteren Spiel mit einem verbesserten bzw. stärkeren Schwert besiegt werden. Und der Tipp im Handbuch ist eigentlich sehr treffend, denn man soll versuchen auszuweichen, bis man genau dieses stärkere Schwert eingesammelt hat. Dann gibt es noch den Bauengard. Dies ist ein Gegner, den man idealerweise seitlich angreift und nicht frontal. Und dann kommen wir auch schon zu den Monstern ohne gefangene Seelen. Das ist unter anderem der Gepper, so ein Feuermonster, eine kleine Flamme, die in Gartenlaternen wohnt. Den Shaber, das ist ein Wassermonster, das allerdings auch an Land springen kann und somit in der Lage ist, den Held anzugreifen. Und es gibt den Wasserschleim. Das ist so eine Mischung zwischen fest und flüssig und sieht so aus wie ein großer blauer Blob. Neben den Monstern können einem allerdings als Held natürlich auch die Fallen, also die Karten an sich, die Tempel, wenn man sie möchte, zu schaffen machen. Da gibt es unter anderem die bewegliche Straße, also eine Plattform, die sich bewegt. Mitunter ist das Kämpfen auf diesen Plattformen recht schwierig. Es gibt vereiste Flächen. Das heißt, wenn der Held einmal auf diese Fläche drauftritt, dann in der Richtung, die er gewählt hat, fliegt er quasi oder gleitet er weiter bis zur anderen Seite und kann sich dort nicht in irgendeiner Art und Weise nochmal bewegen, also die Richtung ändern. Dann haben wir die Feuerfalle. Das sind so Bodenplatten, wenn man möchte, bei denen man sich als Held zwar frei bewegen kann, aber sobald man drauftritt, können diese in Flammen aufgehen und dem Helden somit schaden. Es gibt dann auch Blöcke, die einem bei Berührung Schaden zufügen. Zum Beispiel Stacheln im Boden, die dann dauerhaft gewissermaßen nach oben ausgefahren sind. Und sobald man diese berührt, nimmt man Schaden. Ähnliches bei der Lava, allerdings kann man dort den Schaden nicht wirklich vermeiden. Und es gibt auch noch eine Bodenplatte, auf der sich der Held bewegen kann. Allerdings ist diese Bodenplatte durchlöchert und Speere können aus dem Boden nach oben hochschnellen und den Helden somit verletzen. Es ist also wirklich eine doch recht anspruchsvolle Reise, durch diese Dungeons zu kommen, den Fallen auszuweichen, die Monster zu besiegen und anschließend den Monsterspawner zu deaktivieren, um die gefangenen Seelen zu befreien. Hat man all dies geschafft, kommt man dann zu den Credits. Nach dem Endkampf wird man gewissermaßen zum letzten Schrein des Meisters teleportiert. Und es wird als Text eingeblendet, dass alle Kreaturen, alle Lebewesen gerettet worden sind und man sich das doch einmal als Charakter anschauen sollte. Es folgen dann diverse Gespräche und Szenen mit den jeweiligen Charakteren, denen man begegnet ist. Nachdem diese Gespräche dann durchgelaufen sind, folgt ein Bild mit einem Himmel. Man sieht vom Meer auf das Festland und es wird der Frieden, der nun herrscht, beschrieben. Und als kleiner Nebensatz kommt dann noch, dass ein Lichtstrahl gen Himmel ging und keiner von den Anwesenden es bemerkte. Kurz darauf wird dann noch Lisa als gezeichnete Person eingeblendet und es gibt einen kurzen Text über ihre Gefühle, also quasi ihr abschließendes Fazit des Gesamten. Und dann beginnen schon die Namen der Beteiligten durchs Spiel zu laufen. Schön ist es, dass wenn man wartet, hier noch eine weitere Szene nach den Credits in dem Sinne kommt. Man hat dort einen schwarzen Bildschirm und Text wird nur eingeblendet. Der Meister fragt darin, was denn eigentlich auf der Welt passiert ist. Und der Meister an sich weiß auch nicht ganz, was mit dem Mädchen, also mit Lisa, passiert ist. Von der emotionalen Bindung, die der Held zu Lisa aufgebaut hat, weiß er nichts. Und fragt sich dann, ob es nicht vielleicht besser wäre, den Helden erneut auf diese Welt zu schicken. Allerdings hätte das den Nachteil, dass der Held dann sein gesamtes Abenteuer, was er durchlebt hat, vergisst. Und dann sieht man eine Szene, wie der Held aufwacht im Gras von Grass Valley. Und Lisa erkennt ihn dann sofort wieder. Aber er kann sich nicht an Lisa erinnern. Und die beiden brechen dann gewissermaßen gemeinsam auf und erneuern ihre Freundschaft oder ihre Beziehung, je nachdem, wohin das Ganze dann in diesem Anlauf führt. Schauen wir uns als nächstes die Steuerung an.
Ja, wenn man sich die Steuerung anschaut von Soul Blazer, dann kann man mit dem Digitalkreuz den Held bewegen, sich bewegen und kann dann mit A den Informationsschirm aufrufen. Mit B kann ich halt angreifen oder Items auswählen oder sprechen, je nachdem, in welchem Kontext ich unterwegs bin. Und mit Y kann ich die magischen bzw. die Magie einsetzen. Und kann auch im Ausrüstungsbildschirm hin und her wechseln zum Hauptschirm. Mit der Starttaste pausiere ich das Spiel und mit der Select-Taste oder dem X-Button kann ich in den Untermenüs halt ja hin und her wechseln, zum Beispiel um das Equipment zu wechseln. Und dann ist es mit den Schultertasten noch möglich, sich Juwelen zu holen, die außerhalb der eigenen Reichweite liegen. Dann wird man sozusagen ein bisschen magnetisch. Und damit sind wir dann beim Grafik und dem Sound von Soul Blazer. Und Soul Blazer an sich gilt hier so als ja, Trilogie beziehungsweise Quadrologie, da kommen wir nachher nochmal ein bisschen genauer zu. Und wenn man sich so den ersten Teil anguckt, dann wirkt die Grafik doch sehr pixelig, rudimentär, also ja, primitiv könnte man fast sagen. Man muss dazu aber auch sagen, das Spiel kam halt in der Frühzeit des Super Nintendos heraus. Und diese ganze RPG-Optik, die hat sich ja auch im Laufe dieser Zeit erst entwickelt. So, die Grafik erinnert so ein wenig an das bereits im SNES-Cast besprochene Lufia The Fortress of Doom, aber irgendwie um den Faktor 2,5 nach oben gestretched. Ansonsten, es ist alles ganz bunt, die Monster-Sprites sind in Ordnung, aber wie gesagt, die Effekte und generell die Grafik sind eher simpler gehalten. Es gibt auch so Effekte, so Overlay-Effekte, wie zum Beispiel die draußen, wenn man in der Stadt ist, diese fliegenden Wolken, eine Ebene über dem Spieler. Und interessant ist der Effekt, wenn man die Häuser betritt, also man muss ja die Seelen befreien und die bauen dann die Häuser wieder auf. Und dann landet man nicht wie bei anderen Spielen auf einer extra Karte, sondern das Dach wird sozusagen abgenommen vom Haus. Da gibt es dann auch immer einen kleinen Stopp bzw. eine kleine Verzögerung. Und dann kann man halt im Haus sich bewegen und wenn man wieder rausgeht, wird das Dach sozusagen rein von der Ansicht her wieder draufgesetzt. Ja, die Musik wurde ja komponiert von Yukihide Takekawa. Und arrangiert wurde das Ganze von Kazuhiko Toyama und Sounds wurden entwickelt von Yuu Himeno und koordiniert wurde das Ganze von der Amenity Corporation. Ja, und dieser Komponist, der ist im Oktober 1952 geboren, kommt aus der Saitama-Präfektur, war unter anderem auch Sänger in einer Band namens Godigo und hat halt viele Kompositionen für Videospiele, Animes, Filme etc. gemacht, also so Sachen wie Galaxy Express 999, Genesis Climber oder auch Soul Blazer. Die Musik an sich, die ist eigentlich ganz hörenswert, also die geht einem auch nicht wirklich auf den Keks, und sie passt auch wirklich zum Spiel, das ist eigentlich sehr, sehr angenehm und wenn man ins ROM dann hineinschaut, haben wir da 20 Titel und die Titel sind alle so 2 Minuten plus minus 30 Sekunden lang. Also wir haben so ein Main-Theme, wir haben Themes für Boss-Battles, wir haben Themes für unterschiedliche ja Locations, an denen wir uns befinden. Zum Beispiel ein Theme Tropical Island, ein Theme Lonely Town und dann auch natürlich am Ende das Theme für den Endkampf gegen Death Toll und ein Abschluss-Song. Und grundsätzlich kann man sagen, ja, die Grafik ist etwas primitiver aus unserer heutigen Sicht und weil wir halt immer, wenn wir an Super Nintendo Rollenspiele, an die ja doch sehr viel ausgereifteren Rollenspiele denken, die dann halt erst später rauskamen. Aber nichtsdestotrotz erfüllt die Grafik hier ihren Zweck. Sie ist auch, ja, einigermaßen bunt, dass sie nicht so trist eintönig aussieht. Und der Soundtrack und die Musik, die unterstreichen das halt alles entsprechend. Und damit kommen wir dann zur Strategie. Und Soul Blazer.
Wenn man das erste Mal das Spiel spielt, dann möchte man irgendwie instinktiv in den Direktkampf und quasi einfach draufhauen. Das Problem dabei ist, dass der Feind dabei teilweise einfach weiterläuft und das Ganze dementsprechend im Grunde ja im Sand verläuft. Wenn man das Schwert dann allerdings schwingt, also statt der Stoßattacke diesen Schwung nimmt, dann ist es wichtig zu wissen, wo diese Attacke am stärksten ist. Und den meisten Schaden erreicht man dann am Ende des Schwungs. Der Schwung an sich ist immer gleich. Das heißt, er wechselt nicht mal zwischendurch die Hand und macht von rechts nach links und dann wieder von links nach rechts, sondern es geht immer in dieselbe Richtung. Und dementsprechend ist das auch gut berechenbar. Das heißt, wenn ein Feind von rechts kommt, dann sollte man nach oben schauen und zuschlagen. Und somit hat man dann gewissermaßen den stärksten Punkt, den stärksten Schaden, dort, wo man das Monster dann trifft. Und das Ganze kann man dann quasi einmal rundherum rotieren. Abgesehen vom verstärkten Schaden wird der Gegner auch stärker verlangsamt, als würde man ihn an einem anderen Punkt des Schwungs treffen. Wenn man sich dann von den Waffen ein wenig entfernt und zur Magie kommt, dann merkt man schnell, dass die Magie ja nicht mit Magiepunkten funktioniert, sondern mit den gesammelten Juwelen. Von diesen Juwelen kann man im Grunde eigentlich unendlich viele tragen. Das Problem dabei ist, dass wenn man als Charakter dann einmal stirbt, werden die gesammelten Juwelen ja auf null zurückgesetzt. Das kann man zum Teil verhindern, indem man die seltsame Flasche als Gegenstand benutzt. Dann verliert man zwar den Gegenstand, aber nicht die gesammelten Juwelen, wenn man sterben sollte. Und grundsätzlich sollte man da so ein wenig die Art und Weise, wie man als Spieler vorgeht und kämpft, dem Stand der Juwelen anpassen. Das heißt, wenn man 3 Stunden eine große Menge an Juwelen gesammelt hat, dann sollte man lieber vorsichtig sich einmal zu oft zurückziehen, statt dann die Sammlung von 3 Stunden einfach mal zu riskieren. Denn es macht wirklich keinen Spaß, wenn man viel gesammelt hat und das dann innerhalb eines Moments plötzlich auf null gesetzt wird, weil man sich zu viel zugemutet hat als Spieler. Oder einfach auch nicht auf seine Lebenspunkte geachtet hat, also einfach durch einen kleinen Fehler alles verliert. Der Charakter stirbt, sobald er 0 Lebenspunkte erreicht hat und dementsprechend ist es wichtig, wie man sich heilt und welche Möglichkeiten es gibt, um genau dies zu tun. Und zum einen wäre da das Heilkraut. Das bekommt man in den Gegenden, in denen man kämpft, aus Schatztruhen zum Beispiel oder dann in den friedlichen Gebieten, also den Städten, von den befreiten Seelen. Das Heilkraut an sich ist also gewissermaßen ein Zusatzleben. Das heißt, wenn der Spieler 0 HP erreicht, wird er wiederbelebt und seine Lebenspunkteanzahl auf 100% gesetzt. Das Heilkraut verschwindet dabei allerdings und in dem Punkt ist Vorsicht geboten, denn das Heilkraut muss man aktiv ausrüsten und das auch jedes Mal erneut. Weiterhin gibt es so kleine Momente, bei denen man in die Stadt transportiert wird. Zum Beispiel, nachdem man eine Seele befreit hat, gibt es manchmal die Option, wieder in die Stadt transportiert zu werden. Und auch dabei wird ein Teil der HP geringfügig aufgefüllt. Wie bereits erwähnt, man hat ja zu Beginn immer das instinktive Bedürfnis, quasi in den Nahkampf zu gehen und einfach draufzuhauen. Da muss man auch aufpassen, denn wenn die Monster spawnen, haben sie eine gewisse Zeit, in der sie unverwundbar sind. Das heißt, man kann dem Monster zwar keinen Schaden zufügen, aber selbst Schaden einstecken. Da muss man dann warten, bis die Monster aufhören zu blinken und erst dann sind sie verwundbar. Das Schöne allerdings im Gegenzug ist, dass die Monster an sich vom Angriffsmuster her berechenbar sind. Das heißt, man hat je Typ Monster immer ein spezielles Angriffsmuster und das kann man in dem Sinne sich einprägen, lernen, wie auch immer man das bezeichnen mag, um im Kampf dann einen Vorteil zu erlangen. Ja, ähnlich voraussehbar ist auch der Aufbau des Tempels des Meisters. Der ist in jedem Gebiet vom Aufbau her eigentlich gleich gestaltet, mit Ausnahme des letzten Gebiets. Und praktisch dabei ist dann, dass man, wenn man diesen Tempel, also dieses Kampfareal betritt, dann werden dem Helden die HP aufgefüllt, automatisch, ohne irgendetwas dafür zu tun. Sobald man dann ein Gebiet verlassen will, sollte man immer noch einmal kurz innehalten, um mit der Starttaste zu überprüfen, ob man wirklich alles in dem Gebiet bereits besiegt hat. Denn dort werden ja die noch zu besiegenden Monsterspawner angezeigt.
Interessant zu wissen ist auch, dass die Spawnpunkte bzw. die Verstecke, aus denen die Monster strömen, sich auch recht gut lesen lassen können. Und da kommt es mitunter auch auf die Reihenfolge an, in der man die Spawner ja angeht. Der einzelne Spawner zum Beispiel, der lässt immer ein Monster nach dem anderen heraus, was relativ einfach zu besiegen ist. Und diese sollte man sich dann dementsprechend bis zum Schluss aufheben. Es gibt allerdings auch Spawner, die quasi jede Zeiteinheit ein Monster spawnen, bis dann alle draußen sind. Also pro Sekunde kommt ein Monster und insgesamt werden dann 10 Monster in 10 Sekunden gespawnt und dann kommt nichts mehr. Die Anzahl kann variieren, sowohl der Monster als auch der Zeit. Dementsprechend sind die etwas unberechenbarer. Dann gibt es einen Spawner, der nur Monster erscheinen lässt, wenn der Spieler in der Nähe ist. Das heißt, sobald man sich zurückzieht, kommt kein Nachschub mehr. Was man dafür natürlich nutzen kann, dass man sich kurz zurückzieht und dann immer im Nahkampf 1 gegen 1 kämpfen kann. Dann gibt es noch den Spawner für den Boss. Der spawnt, wie der Name schon sagt, den Boss und hat abgesehen dessen keinerlei spezielle Fähigkeiten. Und als letztes gibt es dann noch den Spawner, der quasi, wenn man das Gebiet besucht, sind alle Monster bereits in diesem Areal verteilt. Also das heißt, es kommt alles gleichzeitig. Je nachdem, um welchen Spawner es sich handelt, kann man sich auch eine Gegebenheit der Monster zunutze machen, und zwar die Wegfindung, beziehungsweise man kann es erreichen, dass die Monster sich ineinander verhaken, also hängen bleiben. Und das ist mit ein wenig Übung verbunden und kommt auch immer stark auf die Karte an. Manchmal ist das möglich, insbesondere in engen und verwinkelten Karten, und bei offenen Karten fällt das dementsprechend schwerer. Schauen wir uns als nächstes die Cheats und Geheimnisse von Soul Blazer an.
Ja, so direkt Cheats, die im Spiel eingebaut sind, gibt es nicht, aber es gibt so ein paar Geheimnisse, die eben das Leben doch äußerst oder einfacher machen. So gibt es zum Beispiel die magische Glocke, und die verhindert halt, dass Zauber, also Magie, wenn man sie einsetzt, ja, Juwelen verbrauchen. Und dann gibt es zum Beispiel eine kleine Höhle, die man erst betreten kann, wenn man einen entsprechenden Pass sich dort besorgt hat. Und in einigen Stellen im Spiel gibt es halt auch kostenlose Heilkräuter. Dann gibt es auch so kleine, ja, Geheimnisse. Zum Beispiel in der einen Welt gibt es so rotierende Wände, und die kann man halt für 4000 Erfahrungspunkte zerstören und kann dann wieder sich wegworben, wieder hingehen und kann das nochmal machen und entsprechend dann, ja, 12.000 Erfahrungspunkte erhalten. Daneben gibt es dann halt auch Cheatcodes für Emulatoren oder so Shumi-Module wie das Game Genie oder das Pro Action Replay für Unverwundbarkeit, dafür, dass man das maximale Level hat, dafür, dass man die Juwelenanzahl auf knapp 1 Million stellen kann. Man kann die Levelgrenzen runterregeln, dass man sehr wenig Erfahrung braucht, um ein bestimmtes Level zu erreichen. Man kann auch die HP, mit denen man startet, modifizieren oder halt gleich Maximum HP. Das sind so im Groben die Cheatcodes, die es da für Soul Blazer gibt. Wenn wir dann einen Blick auf die Unterschiede werfen, dann ist es natürlich einmal der Name. Im Japanischen heißt das ganze Ding dann Soul Blader bzw. Tsuru Burada. Und zwischen den einzelnen Versionen gibt es auch entsprechende Unterschiede. Wenn man die nordamerikanische und japanische Version mal zusammenfasst und sie mit der europäischen Version vergleicht, dann fehlt halt das Enix-Logo, weil bei uns in der europäischen Version steht halt präsentiert von Ubisoft, während in den anderen Versionen das Enix-Logo gezeigt wird. Dieses Enix-Logo ist aber auch von der japanischen Version zur US-Version gesehen nochmal unterschiedlich, nämlich da ändert sich die Farbe von weiß zu pink. Wenn man dann weiter auf den Titelbildschirm guckt, dann ist es so, dass da ein bisschen die Farbe geändert wurde, das Schwert auch ein bisschen verschoben wurde, und dafür kriegt man im Europäischen dann auch noch so ein TM-Trademark-Zeichen dran. Und im japanischen Original kann man diese Animation am Anfang, wo Soul Blazer steht, überspringen. Bei den anderen Versionen geht das nicht. Dort muss man halt entsprechend warten. In der japanischen und amerikanischen Version hat man dann so ein Copyright, das weist auf das Jahr 1992 hin. Und in der europäischen, also englischen Version, weist das Copyright auf den Namen 1993 hin. Und dann gibt es noch die deutsche und die französische Version. Und dort ist das Copyright 1994. Weiter gehen die Unterschiede dann bei der Namenseingabe. Da kann man im Japanischen nur 5 Buchstaben eingeben oder 5 Zeichen. Und im Japanischen reicht das ja auch für die meisten Namen, weil das ein anderes Schriftsystem da ist und das hat alles ein bisschen anders funktioniert. Und im Englischen wurde dieses Limit ja vergrößert auf 8 Zeichen. Dann wurden die Menüs auch so ein bisschen ja gesplittet. Dieser Status-Bildschirm wurde halt in 2 Bildschirme unterteilt, damit man da bedingt auch durch die längeren Texte halt wieder genug Platz hat. Dann wurde auch der erste Raum, in dem sich der erste Boss befindet, ein bisschen geändert zwischen der japanischen und der US-amerikanischen Version. Und auch bestimmte Attacken, zum Beispiel die Feuerattacke von Deftool wurde geändert. Und bei den Sprites des Bosses Medusa gab es noch Änderungen. In der japanischen Version ist das nämlich eine Frau und man kann dort ihre Brüste sehen. Und in der US- und europäischen Version wurde das halt geändert. Dann wurde das plötzlich Poseidon und dann hat man auch den Sprite entsprechend modifiziert. Und auch am Ende, wenn wir dann Lisa sehen, das ist so, dass in der japanischen Version wirkt Lisa ein bisschen mehr ja wie aus einem Anime und in der US- bzw. europäischen Version wurden bestimmte Sprites, wie sie zum Beispiel betet, nicht benutzt. Dann ist es auch so, dass sich die Texte natürlich unterscheiden, jetzt nicht nur durch die Übersetzung, sondern auch da wurde natürlich so ein bisschen ja wieder Zensur vorgenommen und teilweise wurden auch bestimmte Sachen geändert, die im Japanischen relativ klar angesprochen wurden, die dann in der englischen und beziehungsweise in der deutschen Übersetzung so nicht mehr rüberkommen, was dann dazu führt, dass das Spiel dadurch sozusagen schwieriger wird, weil dem Spieler halt Informationen vorenthalten werden. Also mal zum Beispiel in der englischen Version gibt es den Text: Ich frage mich, wer die Grenze zwischen Träumen und Realität gezogen hat. Manchmal werden Dinge, die im Traum passieren, in der Realität wahr. Und in der japanischen Version hieß es stattdessen: Du hast in die Träume des Mädchens namens Lisa geschaut, richtig? Haben sie versucht, an den Ort zu gehen, der in ihrem Traum vorkam? Vielleicht hat sich ja etwas verändert. Was dann halt so ein direkter Hinweis ist, dass man da halt wieder hin soll. Und damit kommen wir dann zu den technischen Daten. Wir schauen uns ja die Module an, wir schauen ins ROM hinein. Zum Beispiel muss dann so eine Art Header gesetzt werden, den Nintendo vorschreibt, damit das Spiel auch entsprechend ja dann in die Veröffentlichung kann. Schauen uns halt auch an, was für ROM-Typen wurden da benutzt an der Stelle. Und bei Soul Blazers ist es so, dass das ROM 8 Mbit groß ist, also 1 Megabyte. Es ist ein sogenanntes Slow-ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Und in dem ROM ist eine Batterie drin, die den SRAM puffert für die entsprechenden Spielstände. Das Ganze bietet dann 4 Save-Slots. Der interne Titel ist je nach Version ein bisschen unterschiedlich. In Japan ist der interne Titel Soul Blader -1, aber alles durch entsprechend Leerzeichen aufgetrennt. Also Soul Blader ein Wort, dann ein Leerzeichen, dann Minus und dann wieder ein Leerzeichen und dann die 1. In den USA hieß das Spiel dann Soul Blazer -1 USA, das heißt dann nochmal Leerzeichen hinten dran und USA. Auch hier alles groß geschrieben. Und für die europäische Version und die Version in Deutschland und Frankreich hieß das Ganze Soul Blazer 1 bzw. Soul Blazer -1 in Europa, ENG. Und bei der deutschen und der französischen Version hat man das Minus dann weggelassen und da hieß es dann nur Soul Blazer 1 GRM und Soul Blazer 1 FRA. Wenn wir uns dann die Portierung und Nachfolger von Soul Blazer anschauen, dann ist es erstmal, was die Portierung angeht, so, dass das Spiel halt nirgendwo re-released wurde. Also es ist immer heutzutage immer noch ein reiner exklusiver Titel fürs Super Nintendo. Und es gab auch offiziell keine Nachfolger. Aber ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass es da eine Art Trilogie oder Quadrologie gab. So eine inoffizielle Trilogie, die halt auch immer von den, auch teilweise so aus der Spielejournalisten-Szene entsprechend gesehen wird. Und diese Reihe besteht dabei aus den Spielen Soul Blazer, Illusion of Gaia, Terranigma und der Grandstream Saga. Die ersten 3 Spiele erschienen fürs Super Nintendo, nämlich 92, 93 und 95. Und das dritte Spiel erschien 1997 für die PlayStation. Und das Ganze wird dann manchmal zusammengefasst unter dem Namen die Soul Blazer Trilogie. Und es sind halt bestimmte philosophische Fragen, die halt angegangen werden in den Spielen. Den Konflikt zwischen einem Wesen, was halt Zerstörung bringt und eins, was die Schöpfung kontrolliert. Und da geht es dann halt um entsprechende Dualität. Und es ist auch so, dass bestimmte Charaktere, wie zum Beispiel der Master, halt in diesen Reihen entsprechend immer auftauchen und halt auch verbunden sind durch diese wiederkehrenden Elemente und Themen wie Tod, Wiederauferstehung, Gaia bzw. Dark Gaia. Dark Gaia ist dann Deftool gemeint. Und auch Endgegner, die dann in anderen Spielen vorkommen. Und es gibt dann sogar Sprites, die er entsprechend weiterverwendet wurden und auch Nebenfiguren. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist produktionsbedingt so ein bisschen zufällig und es ist jetzt keine offizielle Trilogie bzw. Quadrologie. Aber es gab mal ein Interview mit Koji Yokota und der meinte dann auch, dass so Actraiser, Soul Blazer, Illusion of Gaia halt in den Gedanken des, des entsprechenden Autors, der da zuständig war, nämlich Tomoyoshi Miyazaki, halt miteinander verbunden sind. Aber sich sozusagen Terranigma und die Grandstream-Saga davon abheben. Und als die Grandstream-Saga halt diese Grundidee herauskam, da kannte derjenige auch die Geschichte von Terranigma nicht. Und da muss man sich dann natürlich auch fragen, musste man Actraiser an der Stelle noch mit reinnehmen oder nicht? Aber das Ganze wird halt ja doch als eine so Trilogie-Quadrologie gesehen. Und einen weiteren Hinweis, den es da gibt, eine Beta-Version von Illusion of Gaia. Dort sieht man im Titelscreen ja den Titel des Spiels und der heißt Soul Blazer Doppelpunkt Illusion of Gaia. Das wurde zwar offiziell nie so veröffentlicht, aber man sieht halt ja diese Beziehung, dass das eine Serie ist, die war da dementsprechend auch schon während der Entwicklung da. Und damit kommen wir zum Trivia.
Im Durchschnitt braucht man für das Spiel um die 10,5 Stunden. Wenn man das dann ganz gemütlich spielen möchte, dann braucht man um die 12 Stunden 40 Minuten. Und wenn man von der schnellen Sorte ist, dann schafft man es innerhalb von 8 Stunden 20 Minuten grob das Spiel durchzuspielen. Wenn man dann zu den Preisen springt, dann bekommt man die Cartridge in Deutschland lose für rund 70 Euro und das Ganze, also komplett in Box, für rund 350 Euro. Wenn man sich das Ganze dann in den USA anschaut, dort bekommt man die Cartridge für rund 145 US-Dollar und komplett in Box wiederum für mehr als das Doppelte, also 330 US-Dollar, was an sich schon recht hohe Preise sind. Ja, und hier kann man sich noch einmal die Verkaufszahlen von Soul Blazer anschauen, denn Quintet hat dabei berichtet, dass über 200.000 Kopien in Japan verkauft worden sind. 70.000 wurden in Nordamerika verkauft und rund 25.000 Spiele wurden in Europa verkauft. Das heißt, insgesamt wurden rund 295.000 Cartridges weltweit dann verkauft. So reine Zahlen sind ja immer schwierig einzuordnen. Dementsprechend kann man das ganz gut mit anderen Spielen, die auf dem SNES verkauft worden sind, vergleichen. Wenn man sich da einmal den ersten Platz anschaut, das ist Super Mario World mit rund 21 Millionen verkauften Exemplaren. Und auf Platz 15 mit F-Zero sind wir dahingegen schon bei 2,85 Millionen verkauften Exemplaren. Wenn man das jetzt als RPG noch einmal vergleicht, dann hat man Secret of Mana mit 1,83 Millionen verkauften Exemplaren. Soul Blazer an sich hat sich also nicht wirklich schlecht verkauft, aber im Vergleich dann zu folgenden Rollenspielen war es doch eher ein unbekannter Titel. Schauen wir uns als nächstes die ROM-Hacks von Soul Blazer an.
Ja, und bei einem ROM-Hack geht es ja darum, wie der Name eigentlich schon sagt, das ROM irgendwie zu verändern, um zum Beispiel ja, Fehler auszubügeln oder neue Mechaniken ins Spiel einzubauen oder auch das Spiel zu übersetzen. Und für Soul Blazer gibt es eine Übersetzung, wobei das an der Stelle ja mehr so eine Art Fixing ist. Also da wurde praktisch alle Dialoge fast neu geschrieben. Man wollte halt diese Zensur entfernen und man hat auch die Gegenstandsnamen mehr so wieder an die japanischen Originalnamen angepasst. Daneben gibt es dann auch noch eine spanische Übersetzung als ROM-Hack. Und dann sind wir bei den Retro-Achievements. Achievements an sich kennt man ja von Plattformen wie Steam. Ich sammle halt 100 Blumen, kriege dafür dann ein entsprechendes Achievement. Und damals gab es solche Achievements natürlich noch nicht, aber mit dem Retro-Achievement-Projekt werden halt solche Achievements erstellt und die werden von bestimmten Emulatoren unterstützt und können dann dort auch ja erreicht werden, diese Achievements. Und für Soul Blazer gibt es dort 81 Achievements, unter anderem das Achievement I Used to Live Up in the Sky. Und das ist halt, wenn man eine Seele findet, beziehungsweise die magische Seele findet in dem Moment und halt die Magie wieder zurück in die Welt bringt. Dann gibt es das Achievement The Goats Are Everything. Das ist, wenn man ein verstecktes medizinisches Pflänzchen in Garcelli findet, also das Heilkraut. Und dann gibt es das Achievement Stoning the Stone Lion Heads. Das ist, wenn man den entsprechenden Gegner besiegt bekommt, ohne getroffen zu werden. Damit sind wir dann bei den Speedruns. Bei einem Speedrun geht es ja darum, das Spiel möglichst schnell, auch unter Ausnutzung von Bugs etc., durchzuspielen. Und der erste Platz für Soul Blazer liegt dabei 1 Stunde und 34 Minuten und 3 Sekunden, gespielt auf einem echten Super Nintendo. Der zweite Platz liegt bei 1 Stunde, 34 Minuten und 48 Sekunden. Und der dritte Platz liegt bei 1 Stunde, 35 Minuten und 22 Sekunden, auch auf einem echten Super Nintendo gespielt. Und damit sind wir dann beim Handbuch.
Das Handbuch ist mit 33 Seiten doch recht lang und im Gesamten ist es recht bunt gehalten. Das Ganze wird dann unterteilt in Geschichte, erste Schritte, Regeln und Spielziel, als auch Infos über die Magie, die Ausrüstung, die Gegenstände, als auch Gegner und Fallen. Das ist alles recht gut und ausführlich beschrieben, also sehr verständlich gemacht und wird dann auch mit den jeweiligen Screenshots aus dem Spiel hinterlegt. Was wirklich auffällt, ist die Weltkarte, die gezeichnet ist und diese erstreckt sich über eine Doppelseite im Buch und das Ganze wirkt dann dadurch wirklich recht edel und hochwertig. Ja, zum Schluss gibt es dann noch 2 Seiten für Notizen und drangehängt ist dann noch die allgemeine Garantie. Kommen wir zu den Bewertungen.
Ja, wenn wir uns die Bewertungen anschauen, die sind eigentlich alle relativ positiv, wobei es gibt auch ein paar im 50er-Bereich. Das Videogame Den hat im August 2018 100 Punkte vergeben und hat gesagt, all in all, I think that Soul Blazer is a masterpiece that doesn't squarely fit in any well-defined category. A must-have. Dann hat das Gamefan-Magazin im Oktober 1992 94 Punkte vergeben und hat gesagt, Soul Blazer is another Enix masterpiece. This is a great way to follow ActRaiser with a near-perfect action RPG that you won't want to stop playing from start to finish. Die Playtime hat im Dezember 1992 89 Punkte vergeben und hat gesagt, Grafik und Sound sind schlichtweg genial. Alles überragend aber ist die Spielstory und ihre Entwicklung. Hier wurde ein neuer Maßstab gesetzt. Technisch gibt es nichts auszusetzen. Man hat bei Enix sogar an einen Batteriespeicher gedacht. Also, warum lest ihr eigentlich noch? Ab jetzt, Soul Blazer wartet auf euch. Die Total aus Deutschland hat im September 1993 85 Punkte vergeben und hat gesagt, Soul Blazer hat die am liebevollsten gestaltete Belegschaft auf dem Super NES und weckt sofort euren Entdeckerdrang, garantiert. Was fehlt? Bisweilen leider immer noch die deutsche Übersetzung. Die Playtime hat im Februar 1995 dann 81 Punkte vergeben. Dort wurde die deutsche Version getestet und sie haben gesagt, recht schlichtes, aber gut spielbares Abenteuermodul mit einer für heutige Maßstäbe eher durchschnittlichen Technik. Die Megafun hat im Dezember 1994 dann 81 Punkte vergeben und hat auch gesagt, aus marketingpolitischer Sicht kommt Soul Blazer 2 Jahre zu spät. Damals herrschte in Deutschland das Zelda 3 Fieber und alle Fans hätten Soul Blazer mit Kusshand genommen. Nur um neues Futter für ihr zu der Zeit nagelneues Super Nintendo zu bekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt herrscht zwar immer noch ein klares Action-Adventure-Defizit, dennoch hat sich das Interesse an dem Genre etwas gelegt. Alles, was sich in der dritten Dimension abspielt, ist gefragter denn je. Die ASM hat im November 1992 75 Punkte vergeben und hat gesagt, leider hat es dann trotz dieser guten Atmosphäre und dem fairen Gameplay doch nicht ganz zu einem Hitstern gereicht, denn die Story ist doch nicht sonderlich originell und das dauernde Monstergehäcksel sorgt nicht immer für Langzeitmotivation. Zelda-Fans und andere Leute mit genügend Sitzfleisch können aber ruhig mal einen Blick riskieren. Die schlechteste Bewertung, die wir gefunden haben, ist von der Svenska Hemda Tornyt aus dem März 1994, übersetzt zur Nachrichten aus Schweden. Und die haben gesagt, ich weiß, dass diese Art von Spiel seine Fans unter den Fantasy- und Herr-der-Ringe-Lesern hat. Und sie werden Soul Blazer ungemein unterhaltsam finden. Ich persönlich werde wahrscheinlich ein bisschen Folie nehmen. Das macht ungefähr genauso viel Spaß. Und damit sind wir bei der Meinung. Ich bin ja, bevor wir dann in die Vorbereitung für die Episode gegangen sind, irgendwie davon ausgegangen, dass Soul Blazer ja nicht für Europa rausgekommen ist. Ich hatte das immer im Kopf gespeichert als irgendwie Japan-exklusiver Titel. Und war dann natürlich total begeistert, dass es nicht nur in Europa rausgekommen ist, sondern es sogar eine offizielle deutsche Übersetzung gibt. Das hat mich echt überrascht. Was die Grafik angeht, da musste ich mich so ein bisschen dran gewöhnen. Also das war dann so, jetzt hätte ich Besseres erwartet, weil ich halt, wenn ich Rollenspiel und Super Nintendo höre, dann denke ich an Zelda, dann denke ich an Chrono Trigger, dann denke ich an Secret of Mana, Secret of Evermore und habe natürlich die Grafik entsprechend im Kopf. Aber das nach einer Weile hat man sich dann auch dran gewöhnt. Und bei meiner ersten Spiele-Session, das weiß ich noch, da wollte ich nur mal kurz eine Viertelstunde reinspielen, mir ein paar Notizen machen und bin dann gleich mal 2-3 Stunden hängen geblieben. Und ich finde, das spricht dann ja auch fürs Spiel, auch so diese ganze Gameplay-Mechanik oder Gameplay-Geschichte mit, dass man halt diese Stadt aufbaut und dann, ja, man spielt auch ein Dungeon nicht einfach durch, sondern muss dann auch mal wieder zurück, da noch irgendwas in der aufgebauten Stadt machen und dann geht es plötzlich im Dungeon weiter. Also zum Beispiel am Anfang dieser Aufzug, wo man erstmal diese Wassermühle wieder in Betrieb kriegen muss und kann dann wieder in den Dungeon und da entsprechend mit den Aufzug benutzen. Dieses mit dem Heilkraut, das fand ich ziemlich cool. Also dieses, dass man es ausrüsten musste, fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dass es sich dann automatisch ausgelöst hat, wenn ich bei null Energie angekommen bin, das fand ich toll. Der magische Orb, der einen rumfliegt die ganze Zeit, wenn man das dann erforscht hat im ersten Dungeon, ja, der ging mir ein bisschen auf den Keks und er ist auch relativ schwierig dann zu steuern, damit halt zu treffen. Die Kämpfe an sich, die fand ich ehrlich gesagt angenehm simpel und ich habe auch relativ lange im Nahkampf gekämpft, weil ich habe halt auch erst relativ spät rausgefunden, oh, ich muss ja auch für diesen magischen Orb erstmal seine entsprechende Magie aktivieren. Mit der Bedienung vom Menü, da kam ich am Anfang nicht so wirklich klar, das war irgendwie so ein bisschen undurchsichtig für mich, aber da suche ich die Schuld bei mir, weil ich habe natürlich, wie sich das gehört, das Spiel reingelegt und angefangen zu spielen, ohne auch nur den kleinsten Blick ins Handbuch an der Stelle zu riskieren. Ja, dass man die Magie auch halt immer auslösen muss, das fand ich irgendwie sehr anstrengend. Ich habe sie dann praktisch eigentlich fast nie benutzt. Was ich cool fand, wenn man halt so einen Monster-Spawner besiegt hat, der dann leer war, man sich auf das Pad gestellt hat, dieser Switch immer dann zur entsprechenden Stadt, wie das Gebäude aufgebaut wird und dann wieder zurück. Das fand ich irgendwie so als ja stilistisches Mittel ziemlich toll. Und was ich mich irritiert hat, beziehungsweise ich das so gar nicht kannte, dass halt die Erfahrungspunkte direkt im Hauptbildschirm mit angezeigt werden, das fand ich auch mal interessant. Und dann gibt's ja im Spiel auch Schatzkisten und die kann man nicht von der Seite aufmachen. Das hatte mich auch ein bisschen irritiert. Also meine erste Schatzkiste, die ich da von der Seite aufmachen wollte, da habe ich eine Weile gebraucht. Schön fand ich auch die eine Frau in Garas Valley, die dann halt fragt, ich bin so einsam, willst du mein Kind sein? Und man sagt so, ja, ein bisschen absurd. Und dann sagt sie, okay, oben ist dein Zimmer. Alles in allem denke ich, Soul Blazer ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Spiel. Ich fand es echt toll, dass ich auch was Neues entdecken durfte, so aus der Rollenspielkategorie. Und ja, die Preise sind mittlerweile da ein bisschen hochgegangen, aber wer da günstig auf eBay mal eine gebrauchte, nur Modulversion sich beschaffen kann, der sollte das tun, weil Soul Blazer ist auf alle Fälle es wert, gespielt zu werden. Wie ist deine Meinung zu Soul Blazer?
Grundsätzlich finde ich, dass es ein wirklich schönes Spiel ist. Also mir hat es Spaß gemacht. Von der Grafik fand ich jetzt nicht, dass die in irgendeiner Art und Weise gewöhnungsbedürftig ist. Also ich fand die schön. Aber ich frage mich bei solchen Spielen immer, wie viel da mit der Übersetzung zum Beispiel verloren gegangen ist. Weil es gibt ja je nach Übersetzungsqualität unterschiedliche Spielerlebnisse. Also das heißt wirklich, wenn sie damals viel Geld für die Übersetzung reingesteckt haben, dann ist es meines Erachtens wirklich ein besseres Spiel, weil das, also in dem Sinne, es macht das Spiel nicht besser, aber es kann das Spiel kaputt machen, wenn es eine schlechte Übersetzung ist. Und da frage ich mich immer, wie gesagt, wie viel davon verloren gegangen ist. Und hier weiß ich es nicht genau. Kam mir an ein, zwei Stellen etwas seltsam vor, kann es allerdings auch nicht vom Original her spielen, weil ich einfach die Sprache nicht spreche. Von der Musik her hat es mir wirklich gut gefallen. Also sie nervt nicht, sie ist nicht aufdringlich, sondern begleitet das Ganze ganz gut. Und das hat mich auch so ein bisschen wirklich an Zelda und ähnliche Titel erinnert. Also man hat sich so ein bisschen wieder zurückversetzt gefühlt. In dem Punkt mit der Magie gebe ich dir recht. Das war so für mich zu Beginn auch nicht ganz klar. Das braucht ein paar Minuten, bis das durchkommt. Und so ein kleiner Kritikpunkt finde ich auch noch, dass mir irgendwie Waffen und Ausrüstung gefehlt haben. Also von der Vielfalt her war mir das etwas zu eingeschränkt. Wer die Gelegenheit hat, auf jeden Fall einfach mal spielen und testen und sich selbst eine Meinung machen. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen.
Ja, und was die Übersetzung angeht, da ist es ja auch früher so gewesen, also wenn man heute da wirklich, wie sagt man so schön, auf Werktreue achtet, ja, da haben wir zum Beispiel bei deutschen Rollenspielen ja auch teilweise so, da wurde halt ein bisschen anders noch übersetzt damals, das war dann halt mehr so, hier hast du deine Textketten jetzt übersetzt, die mal, zum Beispiel, ich glaube, bei Secret of Mana war das, wo dann die Goblins oder diese Dinger am Anfang im Intro plötzlich weg müssen, weil sie noch die Lindenstraße schauen müssen. Das gibt's natürlich dann nur in der deutschen Version. Und da ist dann immer die Frage, ja, wer hat die Übersetzung gemacht und wie nah ist die am Original dran? Aber dank Romex und Co. können wir da ja auch heutzutage solche Geschichten dann auch noch ändern. Damit sind wir am Ende dieser Folge des SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info@snescast.de. Ihr könnt uns auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und hier auch wirklich nochmal ein ganz großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub oder unsere Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi!
Ciao!